Als Lesung lese ich Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Viele Zuhörer, die der Predigt des Petrus zuhörten, glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Das heutige Thema der Predigt heißt Gemeinde nach dem Willen Gottes, beständig in der Gemeinschaft. Wenn ihr bei Google den Begriff Raumwunder eingeben würdet, werden diverse Autobauer aufgerufen, die ihre kleinen Autos manchmal als wahre Raumwunder bewerben, unter dem Motto klein, aber oho. Und dann kommen gleich auch die Architekten und Innenarchitekten, die unter anderem mit diesem Begriff werben. Ein wahres Raumwunder sind aber auch viele Kirchen. In jeder Epoche der Baugeschichte versuchte man, Kirchen durch eine charakteristische Architektur von anderen Bauten abzuheben. Die Romanik zum Beispiel demonstrierte in der Kirchenarchitektur mit ihrer Größe und Mächtigkeit Gottes Allmacht, seine Stärke und Beständigkeit. Wer in einer Kirche aus der Zeit der Romanik weilt, wird etwas spüren von Kompaktheit und Sicherheit und Geborgenheit. Eine gotische Kirche hingegen lenkt den Blick des Betrachters unweigerlich nach oben, gen Himmel, sozusagen bis in die Ewigkeit. Buntes Licht der filigranen Buntglasfenster durchflutet den Raum. Architektonisch wertvolle Kirchen sind ein geistlich-kultureller Schatz. Aus diesem Grund ziehen Kirchen noch heute viele Menschen in ihren Bann. Dabei ist gerade beim Sakralbau die Architektur nie Selbstzweck. Eine architektonisch gelungene Kirche transportiert nicht nur Baukunst, sondern hat immer auch den Anspruch, Aspekte des Evangeliums zu verkündigen. So soll ein Kirchenbau das Raumwunder von Gemeinde Jesu widerspiegeln. Gemeinde Jesu, ein Raumwunder? Nun, von der Gemeinde Jesu als einem Raumwunder zu sprechen, ist nicht zu hoch gegriffen. Denn in der Gemeinde will sich ja Gott Raum schaffen. Die Gemeinde soll dem Reich Gottes Raum geben. Im 1. Korintherbrief erinnert Paulus die Gemeinde in Korinth an Folgendes: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir finden diese Stelle in 1. Korinther 3, 16. Den Tempel von Jerusalem vor Augen will Paulus der Gemeinde in Korinth ihre Einzigartigkeit ins Gedächtnis rufen. Die Exklusivität und Einzigartigkeit, die der Tempel in Jerusalem hatte, gilt nun der Gemeinde Jesu. Wenn das so ist, dann lohnt es sich immer wieder intensiv mit der Gemeinde Jesu zu beschäftigen. Deshalb haben wir die gegenwärtige Predigtreihe über die Gemeinde nach dem Willen Gottes. In der letzten Woche beschäftigten wir uns mit dem einzigartigen Fundament, auf dem Gemeinde Jesu aufgebaut ist und auf das wir Christen uns unablässig beziehen. Wir erinnerten uns, Jesus ist der Eckstein und die Apostel und neutestamentlichen Propheten sind die Grundlegung, worauf wir als lebendige Steine zu einer Gemeinde erbaut werden, die bis in die Ewigkeit reicht. Die Gemeinde Jesu erbaut sich seit vielen Generationen, angefangen etwa vom Jahr 30 nach Christus an bis heute. Und auch aus den uns nachfolgenden Generationen werden Menschen in den Tempel eingebaut, der die Gemeinde Jesu ist. So lange, bis der Herr Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde heimzuholen. Heute nun wollen wir uns mit einem der drei wichtigen Bestandteile des Mörtels beschäftigen, der uns als lebendige Steine fest verbindet und einen festen Halt gibt, der Gemeinschaft. Ein Bibelvers aus Apostelgeschichte 2, 42 begleitet uns durch die Predigtreihe. Da lesen wir Folgendes. Sie verharrten, also sie blieben beständig, aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Als eine starke Verbindung der lebendigen Steine untereinander wird in unserem Vers gleich an zweiter Stelle nach dem grundlegenden Fundament die Gemeinschaft benannt. Nun hat jeder von uns im Laufe seines Lebens unzählige Gemeinschaftserfahrungen gemacht. Gewiss gibt's da unzählige gute Erfahrungen, aber gewiss auch so manche nervige. Denn in Gemeinschaft zu leben kann auch sehr anstrengend sein. Manchmal kann man regelrecht gemeinschaftsmüde werden. Nun ist das Thema Gemeinschaft ja nicht wirklich neu. Denn in der Gemeinde ist das Thema naturgemäß nun einmal sehr zentral. Das griechische Wort Gemeinschaft ist Koinonia. Und es wird übersetzt mit Teilhabe, Vereinigung, innige Beziehung. In Epheser 5, 18 beschreibt der Apostel Paulus, was die Substanz christlicher Gemeinschaft ist. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Hier lesen wir, christliche Gemeinschaft soll Menschen geistlich erfrischen, soll munter machen. Ermuntert euch, heißt es da. Wenn also Christen zusammenkommen nur um der Geselligkeit willen, um sich zu berauschen, man kann sich auch mit Gemeinschaft berauschen, und sich ihre Gemeinschaft im Austausch von Smalltalk erschöpft, bleiben sie weit hinter dem zurück, was die Bibel mit Gemeinschaft meint. Wo Christen zusammenkommen, sollen sie sich gegenseitig im Glauben ermutigen. Das ist genau der Punkt, der die Gemeinschaft von Christen gegenüber anderen Zusammenkünften abhebt und einzigartig macht. Allerdings gibt es eine Voraussetzung, die wir brauchen, um unter uns diese Art von Gemeinschaft Wirklichkeit werden zu lassen. Der Heilige Geist muss unter uns da sein. Denn er, der Heilige Geist, erfüllt Menschen mit Glauben. Und nur wenn ich von Gott erfüllt bin, kann ich auch meinen Glauben mit anderen Menschen teilen und sie ermutigen. Wir können diese Art von Gemeinschaft nicht aus uns heraus schaffen. Das merken wir auch manchmal, wenn es unter uns so glaubensarm zugeht. Ich kann nur andere ermuntern, wenn ich selber ermuntert worden bin. Genau das sehen wir auch an der ersten Gemeinde, von der wir vorhin in der Lesung gehört haben. Es ging um die Gemeinde in Jerusalem. Plötzlich kamen 3000 Menschen zum Glauben, berichtet uns die Apostelgeschichte. Menschen, die sich vorher eventuell gar nicht kannten, geschweige denn irgendeine Art von Gemeinschaft miteinander lebten, praktizierten auf einmal eine ganz neue Qualität von Gemeinschaft. Auf einmal wurden sie freigebig, verkauften ihr Eigentum und gaben das Geld an alle, je nachdem, wer bedürftig war. Und außerdem begannen sie in ihren Hausgemeinschaften, aber auch in der großen Gemeindeversammlung, die damals noch in den Vorhöfen des Tempels stattfand, ihr Glaubensleben miteinander zu teilen. Wie ging das auf einmal? Wir sehen hier auf ein Wunder. Ja, wahre christliche Gemeinschaft ist nicht selbstverständlich. Sie ist ein Wunder. Ein Wunder deshalb, weil wir uns diese Art von Gemeinschaft nicht selber nehmen können. Sie muss uns geschenkt werden. Wirklich miteinander leben können das nur Menschen, die gläubig an Jesus Christus geworden sind, die erlöst worden sind von sich selbst. Denn wir Menschen brauchen einen Erlöser, der uns aus der Gefangenschaft unseres Egos befreit. Denn der eigentliche Gemeinschaftskiller, der jede Gemeinschaft gefährdet, ist die permanente Eigendrehung um das eigene Ego. Ich, ich und immer wieder ich. Das ist wie bei einem Kreisel. Solange mich niemand festhält, muss ich mich um mich selbst drehen, damit ich nicht umfalle. Aber das Genau das ist der Grund, warum Gemeinschaft immer wieder misslingt. Wenn zwei sich wie Kreisel permanent um sich selbst drehen und dann in ihrer Eigendrehung zusammenkommen, knallt es und sprengt sie in entgegengesetzte Himmelsrichtungen auseinander. Das ist der eigentliche Grund, wenn es Stress in Gemeinschaften, in Gemeinden, aber auch in Ehen gibt. Jeder von uns braucht einen Erlöser, einen Erretter, der uns aus unserer so belastenden und zerstörerischen Eigendrehung befreit und uns einen festen Halt gibt. Jeder von uns braucht Gott, der uns zusagt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben, weil er dir und mir seine Gerechtigkeit schenken möchte, in der er dich und mich festhält. An der Hand Jesu finde ich Halt, damit ich frei werde und nicht mehr in meinem Ego gefangen sein muss. Als ich das verstand, musste ich nochmal an die Zeit meines Lebens zurückdenken, in der ich eine Hinwendung zu Jesus Christus, dem Erlöser, erlebt hatte. Das war damals mit 18 Jahren. Von da an schenkte mir Gott eine vorher nie gekannte Liebe zur Gemeinde Jesu. Ganz konkret zu den Menschen, die in die Gemeinde gingen. Und das ist wahrlich ein Wunder. Wenn du die Gemeinde liebst, dann ist das ein Wunder. Und diese Liebe zu den anderen ist zugleich auch ein wichtiger Prüfstein meines Glaubens. Wir lesen in 1. Johannes 2,9: Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seine Schwester, seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seine Schwester, seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und es ist kein Anstoß zur Sünde in ihm. Wer aber seine Schwester, seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Nun ist zugegebenermaßen das Wort Hass ein sehr massives Wort. Aber das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist Lieblosigkeit. Wenn mir der andere egal ist, liebe ich ihn nicht. Wie viele Gemeinden leiden unter so mancher Gleichgültigkeit ihrer Gemeindeglieder. Wenn es mir gleichgültig wird, wie es der Gemeinde und den Menschen in der Gemeinde geht, dann habe ich ein Problem mit Lieblosigkeit. Nun soll ich nicht voreilig über Lieblosigkeit anderer urteilen. Ich muss mich selber fragen, wie sieht es mit meiner eigenen Lieblosigkeit aus? Ja, ich muss gestehen, damit habe ich immer wieder zu kämpfen. Eigentlich jeden Tag. Und damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt angelangt, den wir besprechen müssen. Wenn es um Koinonia, um die spezielle Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu geht. Eben haben wir besprochen, der Heilige Geist schenkt uns die Voraussetzung für echte Gemeinschaft, so wie die Autofahrerlaubnis die Voraussetzung ist, damit ich Auto fahren darf. Wer da nicht regelmäßig Auto fährt, bleibt immer unsicher. Auch Gemeinschaft zu leben braucht Übung. Wenn der Herr Jesus uns zu lebendigen Steinen gemacht hat, wir gläubig geworden sind, werden wir zu Schülern, die sich in echter Gemeinschaft üben müssen. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Christseins, der auch nicht immer so angenehm ist. Denn auch wenn wir zu lebendigen Steinen im Haus Gottes geworden sind, gilt es, so manche Ecke und manche Kante, manche Widerspenstigkeit zu bearbeiten. Das ist so, wie wenn ein Steinmetz einen Stein nimmt, sich ihn besieht und sich dann sagt: Dieser Stein hat alle Voraussetzungen geschenkt bekommen, damit er genau an diese Stelle meines Bauwerks passt. Doch hier und da muss ich noch eine Ecke abschlagen, dort noch eine kleine Unebenheit beheben und da oben muss ich noch eine Rundung einarbeiten. Aber wenn ich diese Arbeiten erledigt habe, dann passt dieser Stein auch wirklich perfekt an seine Stelle. Todesteine lassen das mit sich machen. Doch auch wir lebendigen Steine brauchen einen Steinmetz, einen Meister, der die lebendigen Steine brauchbar macht. Unser Steinmetz ist der lebendige Gott. Wie bearbeitet Gott seine lebendigen Steine? Er nutzt dafür zum einen das Wort Gottes. Es korrigiert mich und meinen Charakter heilsam. Zum anderen nutzt er meine sozialen Kontakte. Wir brauchen andere Menschen, denn sie sind wie ein Spiegel, die mir nicht nur meine guten Seiten spiegeln, sondern auch die kritischen. In einer Gemeinschaft geschieht im ständigen Miteinander dieser Heiligungsprozess durch Ermutigung und Korrektur. Blöd eigentlich, wenn wir uns dem entziehen würden, weil wir uns dann eines guten Reifungsprozesses entziehen. Wir können doch die Gemeinde auch als ein Fitnessstudio für das Training in Koinonia begreifen. Es ist schön, wenn die Muskeln wachsen, aber zuweilen ist das auch anstrengend. Doch im Fitnessstudio vor dem Zeller Tor lassen wir uns das Training doch auch Schweiß und Geld kosten. Schauen wir uns am Ende der Predigt nur noch an, in welchen Bereichen Gott an uns arbeiten möchte. In Kolosser 3,12 nennt Paulus die Bereiche. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist ein ganzer Katalog von Eigenschaften, in denen jeder von uns wachsen soll. Nun wäre wirklich jeder Begriff eine Predigt wert. Das kann ich heute nicht leisten, aber auf zwei Punkte daraus möchte ich am Ende der Predigt noch kurz hinweisen. In der Gemeinde und in der Gemeinschaft kann ich darin wachsen, demütig zu werden. Viel zu oft fragen wir doch, was bringt mir die Gemeinde? Und wenn sie dies und das nicht bringt, dann ist es nicht mehr meine Gemeinde. Und schon sind wir wieder in der unsäglichen Eigendrehung um uns selbst. Aber das zerstört Gemeinde. Sollten wir nicht viel lieber 100-mal mehr fragen, was bringe ich der Gemeinde? Wo kann ich anderen ein Halt sein? Wie kann ich lernen, mich ihnen segensvoll mitzuteilen, ohne ständig immer nur von mir zu reden? Wo kann ich anderen Menschen dienen, damit auch sie im Glauben und persönlich wachsen können? Wie kann ich die nächste Generation unterstützen, ihnen helfen, im Glauben stark zu werden? Ehrlich, wer so denkt, hat gar keine Zeit, darüber nachzusinnen, was Gemeinde ihm selber bringen könnte. Das braucht er auch nicht, weil Gott ihn in so einer Haltung immer segnen wird, auch durch andere Geschwister. Denn in der Bibel heißt es, den Demütigen, also denen, die Mut zum Dienen haben, gibt Gott Gnade. Der zweite Punkt ist die Fähigkeit, geduldig zu werden und gegenseitig sich zu vergeben. Haben wir doch Geduld miteinander. Gemeinde braucht wirklich einen langen Atem. Das ist zwar in unserer heutigen Zeit nicht angesagt, in der immer alles gleich passieren muss, aber dennoch sollen wir Christen Geduld füreinander haben. Diese Eigenschaft finden wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn, auch bei unserem himmlischen Vater wieder. Der Vater, der ja im Gleichnis für Gott steht, hätte allen Grund gehabt, zornig auf seinen Sohn zu sein, weil er das ganze Erbe verprasst hat. Stattdessen aber hält er Ausschau nach ihm und wartet jeden Tag auf seinen Sohn. Als er zurückkommt, wartet ein vergebungsbereiter Vater auf ihn. Ich glaube, wir alle müssen uns gegenseitig helfen, miteinander geduldig zu werden und auch einander wirklich zu vergeben. Unversöhnlichkeit in unserem Herzen sollten wir unbedingt den Kampf ansagen. Gemeinschaft, ein starkes Element des Mörtels, der den Bau der Gemeinde zusammenhält. Es ist ein Geschenk, das uns der Heilige Geist macht. Unsere Aufgabe ist es, uns darin zu üben und darin beständig zu werden und darin zu bleiben. Dann macht die Gemeinde wirklich einen gewaltigen Unterschied. Das ist nicht ein frommer Wunsch oder Traum, sondern soll mit Gottes Hilfe und unserem Gehorsam immer wieder Wirklichkeit werden. Dazu segne uns der lebendige Gott. Amen.